Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich denke, wir alle wissen, wie wir Taufen hier in der Markkirche bei Sonntagsgottesdiensten ablaufen lassen. Meistens werden ja kleine Kinder oder gar Säuglinge getauft. Dann treffen sich draußen vor dem Gottesdienst meistens mehr oder weniger große Taufgesellschaften bzw. Familien um ein Paar, das sein Kind zur Taufe bringt. Die Kleidung ist manchmal leger, häufiger aber haben sich die Teilnehmer extra schön zurechtgemacht oder sogar festlich gewandet. Nach der Taufliturgie wird bei der Taufe aus dem Evangelium der Taufbefehl gelesen, der Glaube bekannt und der Täufling am Taufbecken mit Wasser getauft, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und gesegnet. Ganz wichtig ist der Taufgesellschaft im Allgemeinen alles, was zur Erinnerung dient. So wird fotografiert und gefilmt. Der Täufling erhält eine Taufkerze und eine Urkunde. Außerdem lassen wir jemanden einen Fisch mit dem Namen des Täuflings hinten an die Wand nageln. Und das ist alles gut so. Ganz anders aber lief es wohl bei der denkwürdigsten Taufe überhaupt ab. Es gab keine Festkleidung und auch keine Taufkerze und ganz bestimmt keine kirchliche Urkunde. Zwei Männer stehen am Jordan, einem dort nicht allzu breiten und tiefen Fluss. Sie sprechen und diskutieren in ernstem Ton. Vielleicht umringt von einigen weiteren Menschen, darunter möglicherweise auch ein paar Priester und Leviten aus Jerusalem in offizieller Mission. Der eine Mann ist in einem wilden Look eines Naturburschen aus Kamelhaaren und Ledergürtel gekleidet, der andere eher mit einem traditionell jüdischen Obergewand mit Quasten. Von dieser Taufe Jesu durch den Propheten Johannes den Täufer berichten uns zum einen das vorhin gehörte Evangelium nach Matthäus, aber zum anderen auch unser Predigttext. Zusammen ermöglichen uns beide Texte wichtige Einblicke. Unser Predigttext steht im Evangelium nach Johannes im ersten Kapitel in den Versen 29 bis 34. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist's, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er offenbar würde für Israel, darum bin ich gekommen zu taufen mit Wasser. Und Johannes bezeugte es und sprach: Ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich gesandt hat zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir: Auf welchen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist's, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt: Dieser ist Gottes Sohn. Aus Evangelium und Predigttext möchte ich ausschließlich drei Punkte herausgreifen. Johannes weiß, dass er nur der Vorläufer des Messias ist, der mit Wasser und noch nicht mit dem Geist tauft. Explizit sagt er, dass er nicht der erwartete Messias bzw. Christus ist, auf den die Frommen Israels sehnsüchtig warten. Jesus erklärt über Johannes zwar später seinen Jüngern, dass er der größte Prophet ist, indem er ihn in den Rang des Propheten Elia hebt. Und außerdem sagt er von Johannes, dass kein Mensch größer ist als Johannes der Täufer. Doch im Verhältnis zu Jesus schätzt sich Johannes selbst folgendermaßen ein: Ich bin nicht würdig, den Riemen seiner Sandale zu lösen. Johannes hat zu predigen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Er ist damit einer, der seinem viel bedeutenderen Nachfolger den Weg bereitet. Er soll Israel bereit machen, in Jesus, den Christus, den verheißenen Messias zu erkennen und soll auf ihn hinweisen. Das ist seine persönliche Berufung von Gott seit Geburt. Johannes kennt sie und erfüllt sie. Auch wenn er sich beim religiösen Establishment mit seiner Bußpredigt nicht nur Freunde macht. Manche meinen, dass Jesus seine Berufung erst durch den Heiligen Geist bei seiner Taufe durch Johannes erhalten habe. Aber schon vor seiner Geburt hatte der Engel seiner Mutter Maria eine Prophezeiung gegeben und nach seiner Geburt hatten Simeon und Hanna im Tempel prophetisch über ihn gesprochen. Also Jesus weiß, dass es seine Berufung ist, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Ich verstehe dies so, dass sich Jesus nicht nur für sich um Gerechtigkeit vor Gott bemüht hat, sondern er hat alle Gerechtigkeit eben auch stellvertretend für alle Welt erfüllt, indem er vollkommen als Sohn Gottes in der Gemeinschaft mit Gott lebt, also absolut ohne Sünde. Deshalb zeigt Johannes der Täufer auf ihn: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Die Zeichen der Taube aus dem Himmel und der Stimme des Heiligen Geistes bestätigen und verstärken dies Zeugnis des Johannes, indem sich Gott selbst zu Jesus bekennt. Dies, Jesus, ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Sowohl Johannes der Täufer wie auch Jesus kennen die Berufung Gottes für ihr Leben. Mein erster Punkt heute ist eine Frage. Auch wenn über wohl kaum jemanden von uns Normalmenschen eine Prophetie zu unserer Berufung ergangen ist, frage ich, wie ist das eigentlich mit uns? Kennen wir unsere Lebensberufung? Kennst du persönlich die Berufung Gottes für dein Leben? Weißt du, wofür er dich mit Gaben und Talenten ausgerüstet hat? Völlig individuell, damit du darin seinen Willen tust und lebst? Oder rechnest du vielleicht gar nicht mit einer solchen Berufung? Ich gebe diese Frage einfach mal mit zum Bedenken und zum Gebet, vielleicht auch zum Gespräch mit anderen. Selbstverständlich habe ich mich selbst auch mit dieser Frage reichlich auseinandergesetzt und im persönlichen Gespräch bin ich auch gern bereit, über den Prozess und das Ergebnis Auskunft zu geben. Jesus kommt zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Was aber passiert eigentlich bei der Taufe des Johannes? Johannes weist die Menschen auf die Nähe des Reiches Gottes hin, also auf das Kommen des erwarteten Messias. Er fordert sie auf, sich darauf einzustellen, indem sie Buße tun. Das heißt, sie sollen sich von ihrem alten Leben abwenden, sofern sie Gott damit nicht die Ehre geben und nicht seinen Willen tun. Stattdessen sollen sie sich Gott zuwenden und anders leben. Es geht um einen Neubeginn des Lebens. Das Motto des Johannes bringt nun der Buße würdige Frucht. Jetzt stellt sich doch aber folgende Frage. Das Neue Testament stellt sehr deutlich klar, dass Jesus als Sohn Gottes nie eine einzige Sünde begangen hat. Nur als wahrer Mensch und wahrer Gott konnte Jesus so immer in der Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater leben, also sündlos bleiben. Was aber motiviert Jesus den Sündlosen dazu, sich von Johannes taufen zu lassen? Genau dieses Problem sieht Johannes der Täufer ja auch, wie das Evangelium berichtet. Er wehrte ihm und sprach: Ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber lebt und handelt völlig konsequent im Hinblick auf seine Berufung. Indem Johannes bei dieser Begegnung unter der Leitung des Heiligen Geistes erkennt, Dass Jesus das Lamm Gottes ist, das die Welt der Sünde wegnimmt, verkündet er die Berufung Jesu. Denn Jesus wird am Kreuz auf Golgatha als Sühnopfer alle Schuld der Welt auf sich nehmen. Er stirbt dort stellvertretend für uns, das heißt für unsere Schuld. Deshalb sind wir vor Gott, wenn wir dies im Glauben annehmen, gerecht gesprochen vor Gott. Paulus beschreibt es so: Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Schon bei seiner Taufe hat Jesus vor Augen, dass er die Schuld aller Welt stellvertretend auf sich nimmt. Jesus ist der Gottessohn, der uns sieht in unserer Gottverlorenheit. In seiner Taufe identifiziert sich Jesus schon völlig mit uns, das heißt mit jedem Menschen, dessen Schuld und Sünde. Er hat bereits seinen Kreuzestod und seine Auferstehung im Blick. Deshalb antwortet Jesus Johannes: Lass es jetzt so sein, denn es gehört sich für uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Erst daraufhin lässt Johannes ihn zur Taufe zu und tauft Jesus. Mein zweiter Punkt ist also folgender: Die Taufe Jesu als Taufe dieses einen Selbstsündlosen zeigt seine völlige Identifikation mit uns Sündern aus grenzenloser Liebe zu uns an. Sie ist bereits ein Hinweis auf seinen stellvertretenden Kreuzestod und seine Auferstehung, die uns seine Gerechtigkeit und Leben schenken. Denn das ist Jesu Berufung von Geburt an. Wir sollen im Glauben sein stellvertretendes Handeln für uns persönlich dankbar annehmen, das heißt darauf vertrauen, dass Jesus uns vor Gott als unserem Richter gerecht und akzeptabel gemacht hat. Das ist die allerbeste Nachricht, die beste Botschaft, der Kern des Evangeliums. Dieses Handeln Jesu zu unserer Rettung und zu unserem Heil drücken wir aus in unserer Taufe. Dementsprechend sollen wir aus der Kraft des Heiligen Geistes nach dem Willen leben, Gottes Willen leben. Jesus gibt uns neues, ewiges Leben, ja, er selbst ist unser neues Leben. Für Jesus und für Johannes den Täufer war die Taufe ein einschneidendes Ereignis im Leben, ein Umkehrerlebnis und eine Willensbekundung für ihre künftige Lebenspraxis. Die frühen Christen kamen ja im Allgemeinen aus eindeutig heidnischem Hintergrund, hatten andere Götter angebetet und andere Kulte gepflegt. Meist hatten sie als Erwachsene dann Jesus Christus als Sohn Gottes kennengelernt, waren zum Glauben an Jesus Christus gekommen und hatten sich zum Zeichen dafür als Erwachsene taufen lassen. Hier gab es nach dem früheren alten Leben ein neues, andersartiges Leben in Christus. Paulus beschreibt diesen Prozess als das Ausziehen des alten Menschen und das Anziehen des neuen Menschen. So ermahnt er die Gemeinde in Ephesus: Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in dem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ganz ähnlich schreibt er auch an die Gemeinde in Kolosse. Ich möchte jetzt definitiv nicht die meistens fruchtlose theologische Diskussion über Kindertaufe und Erwachsenentaufe eröffnen, aber die Frage aufwerfen, welche Auswirkungen unsere Taufe in unserem Leben hat. Und ich möchte die Frage noch etwas erweitern. Liebe Gemeinde und insbesondere auch liebe Konfirmanden, im Konfirmandenunterricht soll man den christlichen Glauben kennenlernen und möglichst den Willen zu einem Leben mit Jesus Christus bestätigen. Das heißt konfirmieren. Konfirmandenunterricht zielt also eigentlich auf eine Willensbekundung zu einem Leben, wie es in der Taufe angelegt wurde, die viele von uns als Kind erfahren haben. Insofern kann man den Konfirmandenunterricht als einen nachgeholten Taufunterricht verstehen. Mein dritter Punkt ist daher die Frage, wie gehen wir, du und ich, eigentlich in unserem Leben mit unserer Taufe bzw. unserer Konfirmation um? Was bedeuten sie uns? Spielen Taufe und Konfirmation in unserem alltäglichen Leben eine Rolle? Auch dieses ist eine Frage zum Nachdenken und vielleicht Diskutieren. Vielleicht können dabei die Mittel der Erinnerung hilfreich sein, wie die Taufurkunde mit dem Taufspruch, die Taufkerze oder auch Fotos, Videos oder Erzählungen von Eltern und Paten. Wer seine Taufe und seine Konfirmation persönlich, spätestens ab jetzt, ernst nehmen will, mag gern gleich nach der Predigt unser nächstes Lied laut und mit inniger Zustimmung singen: Ich bin getauft auf deinen Namen, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, und dann entsprechend leben. Meine drei Punkte zur Erinnerung. Erstens, Jesus und Johannes wussten um die Berufung Gottes für ihr Leben. Ich frage, weißt du, wozu Gott dich berufen hat? Oder ist das überhaupt keine Frage für dich? Zweitens, Jesus Christus lässt sich von Johannes taufen, obwohl er selbst ohne Sünde ist. Damit identifiziert sich Jesus vollkommen mit uns sündigen Menschen. Er bringt bereits in seiner Taufe seine Berufung zum Ausdruck, dass er stellvertretend für unsere Sünde als Opferlamm Gottes sterben wird. Er ist unsere Rettung und im gläubigen Vertrauen auf ihn bekommen wir das wahre und ewige Leben geschenkt. Drittens, das Symbol für dieses Gottesgeschenk ist unsere Taufe, die wir in unserer Konfirmation bestätigen. Jetzt frage ich, welche Bedeutung, welche Auswirkung hat für uns die Taufe, beziehungsweise für dich persönlich deine Taufe oder auch deine Konfirmation? Zum Nachdenken und Beten, vielleicht auch zum Gespräch. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.